Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Habt ihr gehört? Das ist die Blase oder die Blasen, die wir mit diesem Podcast zum Platzen gebracht haben oder vielleicht auch noch zum Platzen bringen werden. Weil wir wollen raus aus unserer Bubble, aus unserer gewohnten Umgebung. Corona erzwingt es ja bei manchen von uns, neue Wege zu gehen, zum Beispiel neue Jobs zu probieren. Leo, der war eigentlich in Costa Rica für ein Auslandssemester, wollte danach in Panama an der deutschen Botschaft ein Praktikum machen. Das ist beides geplatzt und er musste zurück nach Deutschland zum Spargel stechen und zum Praktikum machen bei einem Tischler. Was er bei beidem gelernt hat, das hören wir gleich. Diesen Perspektivwechsel hinzukriegen ist ja gar nicht so leicht, ne? Wie das aber gelingen kann, erzählt uns der Trainer und Autor Leander Greitmann in diesem Ab21-Podcast. Los geht's aber mit einem, der um diese Jahreszeit eigentlich von Tennisturnier zu Tennisturnier fliegt. Kevin Kravitz, deutscher Nationalspieler und French Open-Sieger im Doppel 2019, konnte bis vor kurzem weder trainieren und natürlich auch keine Turniere spielen und hat deswegen in einem Discounter gejobbt, ganze 4 Wochen lang. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hi Kevin.
Grüß dich, freut mich.
Ja, ich habe schon gesagt, du bist Tennisprofi. Du hast vergangenes Jahr mit deinem Partner die French Open im Doppel gewonnen und du bist quasi Nationalspieler, spielst im deutschen Davis Cup Team. Wie kam es dazu, dass du bei Lidl Regale eingeräumt hast?
Ja, das kam gerade relativ spontan eigentlich durch einen Kumpel und der hat gemeint, ja komm, lass uns das machen. Wie wär's denn mit Regale einräumen im Supermarkt? Und dann war hier ein Witz da, ein Witz da. Und dann vergingen so 2-3 Wochen und dann kenne ich eine, die managt so ein paar Filialen von Lidl im Umkreis München. Und dann habe ich sie mal angesprochen und gesagt, du, braucht ihr Leute, braucht ihr gute Männer? So auch noch so halb Witz, halb Ernst. Und dann hat sie gemeint, ja, wir brauchen tatsächlich welche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich rufe meinen Kumpel an, ich frage ihn, ob er dabei ist. Und dann werden wir startklar auf jeden Fall. Und sie dann, ja, ihr müsst aber auch früh um 5 und so, Frühschicht dann oft und so. Ich so, ja, wenn nicht jetzt, wann dann, haben wir gemeint. Und dann, ja, sind wir einfach mal dann 3 Tage später, ist der Vertrag unterschrieben worden und dann haben wir angefangen.
Dein Kumpel auch ein Tennisspieler, ne?
Genau, ja. Also der hat Tennis gespielt, der studiert jetzt und gibt Trainerstunden jetzt mittlerweile.
Und sag kurz, warum habt ihr darüber gewitzelt? Also ich meine, es ist ja ein ernster Job, erstens und zweitens ja auch sehr wichtig.
Absolut. Das war jetzt auch nicht irgendwie bösartig oder so gemeint, dass wir darüber gewitzelt haben. Aber das war halt in dem Moment so, weil es einfach eine neue Welt ist. Und dann habe ich aber trotzdem gemeint, okay, ernsthaft, wenn die Leute brauchen, sind wir ready und neue Erfahrungen zu sammeln. Also wir sind da mit großem Respekt auch hingegangen zur Arbeit und haben dann auch mit Kollegen oder so gesprochen, die schon 17 Jahre da arbeiten, haben riesen Respekt vor denen und uns ist dann auch bewusst geworden, wie wichtig der Job eigentlich ist. Und in der Corona-Zeit quasi, da bleiben nicht mehr allzu viele Jobs übrig und da wird einem nochmal bewusster quasi, worauf es eigentlich drauf ankommt.
Hm. Lass uns das gleich nochmal vertiefen, aber lass uns erstmal wirklich ganz am Anfang anfangen. 5.30 Uhr hast du gesagt, war Schichtbeginn. Wie groß war die Umstellung von deinem Tennisalltag?
Ja, riesig natürlich. Ich muss erstmal sagen, also dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann, also das ist ein absoluter Traum. Und jetzt einfach völlig kontrovers quasi, 5 Uhr früh aufstehen, ja, das ist natürlich in der Früh schon mühsam, gebe ich zu. Ich bin jetzt auch nicht der Frühaufsteher, aber wenn man den ersten Kaffee-Intus hat und sich auf den Weg macht und dann die Kollegen trifft, dann ist man dann auch wach.
Hm. Wo warst du da konkret eingeteilt dann in den Wochen?
Immer unterschiedlich, also an der Kasse jetzt nicht. Wir haben meistens so Paletten vom Lager hinten quasi in die Regale eingeräumt. Und erste Schicht war Wurst und Käse und Joghurtprodukte. Und da mussten wir immer aufs Datum schauen, okay, was am ersten verfällt, ist ganz nach vorne. Und quasi die neuen Sachen, wo wir hinten aus dem Lager geholt haben, ganz hinterschieben. Also müssten wir alles rausmachen erst, dann reinschieben und quasi wälzen, nennt man das im Fachjargon. Mhm. Aber dann haben wir auch unterschiedliche Sachen gemacht. Also viele Sachen halt eingeräumt. Ich stand auch mal Security 5,5 Stunden vor der Tür.
Mhm. Warum das?
Ja, weil es gab dann so eine Regel, dass nur 40 Leute bei uns rein durften und die Einkaufswägen waren abgezählt, waren 40 Einkaufswägen mit Desinfektionsspray für die Hände und für den Einkaufswagen war ich dafür zuständig. die Arbeit da draußen zu leisten. Und natürlich hat man dann die eine oder andere Diskussion, ja, ich brauche doch nur ein paar Eier, ich brauche doch nur 2 Flaschen Milch. Und dann habe ich ganz entspannt hoffentlich den Leuten erklärt, dass sie trotzdem bitte den Einkaufswagen nehmen sollen, weil damit wir wissen, wie viele Leute drin sind.
Kann ich mir vorstellen, also ich wäre auch so ein Typ, der erstmal komisch gucken würde, warum brauche ich jetzt für meinen kleinen Einkauf einen Einkaufswagen, aber du konntest da die Ruhe bewahren.
Ja, schon, ja. Ich habe mir immer gedacht, du, wenn man freundlich ist, kommt es hoffentlich auch zurück. Und so war es auch, muss ich auch sagen, 80% der Kunden, die haben auch dann freundlich darauf reagiert und haben gesagt, okay, danke für die Erklärung, wusste ich nicht und so weiter. Und auch wenn Pärchen zusammengekommen sind, muss jeder einen Einkaufswagen nehmen. Natürlich haben sie viel die Stirn gerunzelt, aber kam viel positives Feedback. Natürlich 20% gab es natürlich auch, wo es sehr, sehr unfreundlich war, wo einfach vorbeigelaufen ist, wo in einem härteren Ton argumentiert hat, ja, muss es sein jetzt. Dann habe ich halt versucht, ganz entspannt zu erklären, ja, sie werden es schon überleben, den Einkaufswagen mitzunehmen. Mhm. So ein großer Act ist es jetzt dann doch nicht, aber klar, manche haben sich halt dann drüber aufgeregt.
Hat irgendjemand mal dich erkannt als Tennisprofi?
Ja, also tatsächlich haben mich 2 Leute mal erkannt. Ich war ja trotzdem mit Maske draußen und so, aber 2 Leute haben dann gemeint, ja, irgendwo kenne ich sie, spielen sie Tennis vielleicht zufällig und war ganz nett und ja, habe dann auch positives Feedback bekommen, warum ich das mache und wieso, weshalb. Und ja, dann habe ich gemeint, das ist quasi Not an Mann. Die Jobs müssen auch gemacht werden. Ich wollte eine neue Erfahrung machen. Und hiermit stehe ich.
Also wegen der Kohle hast du es auf jeden Fall nicht gemacht, weil es waren 450 Euro Job ist es, glaube ich.
Genau, ne? Ja, genau.
Das war es schon mal nicht. Also es ging dir rein um die Erfahrung. Was hast du dann da mitgenommen jetzt für dich, für deinen Job als Tennisprofi?
Ja, ich bin mir halt extrem bewusst geworden. Erstens, dass ich einen Traumjob natürlich habe, wie ich vorhin schon gemeint habe. Aber andererseits auch, man ist dann auch auf den Tennisturnieren und jammert über schlechte Bälle, die Plätze sind schlecht, das Wetter, Wind und was auch immer. Und dann habe ich mir da, okay, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Das ist eigentlich völlig lächerlich, wie sich die Tennisspieler manchmal über Sachen beschweren. Und ja, einfach die Wertschätzung an jeden Mitarbeiter. Man hat unglaublich viel gelernt, finde ich. Also einfach andere Kommunikation auch gehabt, nicht nur über Tennis, über Sport, sondern andere Themen diskutiert. Und ja, riesen Respekt vor der Arbeit, die muss gemacht werden, Tag für Tag. Das ist lebensnotwendig quasi für alle Menschen, dass die Lebensmittel bekommen, dass die frische Sachen bekommen, was zu essen, was zu trinken auf dem Tisch stehen. Und ja, hab schon einiges mitgenommen, ja.
Jetzt inzwischen trainierst du wieder. Trainierst du anders als vorher, vor allem jetzt vor dem Hintergrund deines 4-wöchigen Engagements da?
Nee, also wir haben eine Sondergenehmigung bekommen. Wir durften dann vor 2 Wochen, hat es angefangen, glaube ich, den Tennisschläger wieder in die Hand nehmen.
Desinfiziert.
Genau, ohne Duschen, ohne in die Umkleide zu gehen. Und strengsten Regeln natürlich. Es ist schön, natürlich, ist schön, einen Schläger in die Hand zu nehmen und sich zu bewegen, auf Platz zu stehen, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil wir wissen einfach nicht, wann es weitergeht, sich da jetzt jeden Tag hinzustellen und 4 Stunden zu trainieren, wie es normalerweise ist, der Fall ist. Ist es natürlich im Moment noch nicht. Aber ja, bis wir irgendwelche neuen Informationen bekommen, wann es wieder weitergeht. Und wenn wir jetzt ein fixes Datum hätten, dann könnten wir das Training auch darauf aufbauen. Ne?
Kevin Grawitz, Tennisprofi, der 4 Wochen Corona-bedingt im Discounter gejobbt hat und die Erkenntnis gewonnen hat, sein Job ist jetzt nicht zwingend systemrelevant. Sagt das mal einer den Fußballern. Vielen Dank, Kevin.
Jo, gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Karrieremacher Corona ist eine Überschrift, die ich ehrlich gesagt so noch nicht gelesen habe. Ich schenke sie euch, wenn ihr wollt, kostenlos. Und bei Leo, da trifft es wirklich zu. Er ist eigentlich Student, hat ein Auslandssemester in Costa Rica gemacht. Das wurde aber abgebrochen wegen Corona. Darüber haben wir hier in der Ab 21 schon mit ihm drüber gesprochen. Dann wollte er eigentlich ein Praktikum in der Deutschen Botschaft in Panama machen. Auch abgesagt wegen Corona. Jetzt ist also Leo zurück nach Deutschland, um in Brandenburg bei der Spargelernte mitzuhelfen. Leos Corona-Karriere. Vom Hörsaal über den diplomatischen Dienst zum Ackerbau und, wie wir gleich auch noch hören werden, bis hinein in die Werkstatt eines Tischlers. Wie kriegt man diesen Perspektivwechsel hin und was bringt einem das? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Leo. Hallo.
Hi.
Ziemlich bewegte Wochen für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Viel los, viel passiert. Das merkt man gar nicht so.
Wie war die Spargelernte?
Auf jeden Fall lange Tage und man fühlt sich sehr geschafft an, aber es fühlt sich sehr gut an. Also es ist eine feine Ausrede, von morgens bis abends zu schaffen und dann auch ins Bett zu fallen.
Oh, eine feine Ausrede. Ich meine, wie lange hast du da immer gearbeitet?
Das ging um 8 Uhr morgens los auf dem Feld und dann je nachdem, wie lange wir gearbeitet haben, auch bis um 5, also so 8 Stunden halt, teilweise ein bisschen länger.
Und wie erfolgreich warst du beim Spargelstechen im Gegensatz zu denen, die das schon öfter gemacht haben, die zum Beispiel aus Rumänien oder aus der Ukraine kommen?
Bei uns war da das Minimum 13 Kilogramm die Stunde, daran bin ich nie rangekommen. Also das ist der Wert, den man braucht, um seinen Mindestlohn wert zu sein. Ich hatte an meinen besten Tagen ein bisschen was über 8 Kilo die Stunde. Ja.
Okay, und hast auf die Art und Weise also gemerkt, das ist echt ein richtig harter Job?
So ist das, genau.
Was hat dir besonders wehgetan? Welcher Körperteil?
Prinzipiell sagt man ja immer der Rücken, aber was bei mir nach einer Weile ziemlich schlimm wurde, ist die rechte Handinnenseite, also da, wo das Messer mit runtergedrückt wird, weil irgendwann die Messer so stumpf waren und die nicht von Tag zu Tag nachgeschliffen wurden, wie das so üblicherweise der Fall ist. Und das heißt, am Ende ist es kaum die Schneidekraft des Messers als die pure Gewalt, die dann am Ende die Spargelstange abtrennt unten im Boden und das sieht man dann irgendwann auf der Handinnenseite.
Das heißt, die Spargel, die von dir in den Verkauf gehen, die haben unten, sind unten nicht besonders glatt abgeschnitten.
Ja, genau.
Fransig, die fransen aus.
Genau, so ist das. Wenn das Messer nicht ordentlich scharf ist, dann fransen die Stangen für gewöhnlich aus, richtig.
Wie lange hast du das Ganze eigentlich gemacht?
Das waren insgesamt 2 Wochen, aber nie die 2 Wochen durch, also, sondern immer mit Pausenzeiten dazwischen. Es war ja auch Ostern in der Zeit, also genau.
Hast du das gemacht, erstens, weil du ja nach Deutschland zurückgekommen bist, weil dann, habe ich schon gesagt, dein Praktikum geplatzt ist, dein Auslandssemester geplatzt ist und du einfach Zeit hattest und was zu tun haben wolltest oder weil du auch ein bisschen Kohle verdienen wolltest?
Also es war nicht einzig und allein, dass von wegen, ja, die Landwirtschaft leidet, ich muss jetzt helfen. So, für mich kamen da mehrere gute Sachen zusammen. Zum einen, wie du richtig sagst, das Auslandssemester war vorbei und ich brauchte eine Perspektive und eine Beschäftigung und dann eine richtig feste Struktur zu haben jeden Tag, das hilft schon mal ungemein. Mir ein bisschen was dazu zu verdienen, macht die Sache auch nochmal schöner, angenehmer, motivierender. Und dann, dass es für mich auch nochmal motivierender gemacht hat, dass das halt einen besonderen Sinn hat. Und das war jetzt halt in der Corona-Krise, dass besonders auf dem Land, besonders in der Spargelernte Leute gesucht wurden. Das heißt, was ich da tue jeden Tag, hat auch nochmal einen anderen Sinn.
Du musstest da auch ja nirgendwo groß hinfahren, sondern du wohnst im südlichen Brandenburg an der Grenze zu Sachsen. Das ist dann da gleich bei euch gewesen?
So in der Art. Also das ist einer der größten Spargelbetriebe in der Region. Das heißt, wir sind schon ein bisschen gependelt. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen, haben wir da zufälligerweise angefangen. Und das sind so 40 Minuten Weg gewesen vielleicht.
Jetzt, wo du weißt, wie viel Arbeit da drin steckt, vor allem wenn man ein schlechtes Messer hat, schmeckt der Spargel, den du isst, anders? Siehst du den mit anderen Augen, wenn er bei dir auf dem Teller liegt oder irgendwo am Straßenrand verkauft wird?
Ungemein. Also wenn ich ihn am Straßenrand sehe, dann werde ich natürlich, wenn die Gedanken sofort getriggert, ich weiß jetzt, wo der herkommt und wie man den anbaut und wie man den erntet auf jeden Fall, welche Handgriffe nötig sind. Und ich stelle viel öfter fest, dass er mir doch eigentlich gut schmeckt. Denn früher war ich oft genervt davon, musste ich so sagen. So während der Spargelsaison gab es jeden Sonntag Spargel und ich dachte mir so, ja, könnte auch was anderes sein. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt, sagen wir mal, mehr Wertschätzung für das Gemüse, ja.
Hat sich irgendwas daran verändert, wie du generell Lebensmittel wahrnimmst, weil du jetzt weißt, wie zum Teil schwer deren Herstellung ist?
Ich würde sagen, das geht vielleicht zu weit, aber ich habe auf jeden Fall die Problematik nochmal doller zu Gesicht getragen bekommen, dass ja landwirtschaftliche Erzeugnisse einfach mit einer Heidenarbeit verbunden sind und dass es eigentlich, ja, wir ziemlich privilegiert sind, dass das möglich ist, dass es hier in der Nähe bei uns oder hier in dem Land angebaut wird und man dann im Supermarkt trotzdem nur den geringsten Preis jagt und die Problematik, die ist mir nochmal ein bisschen bewusster geworden, ja.
Was hast du noch gelernt in diesen 2 Wochen? Also zum Beispiel menschliches Miteinander oder was auch immer einem dann noch so offen beim Spargelstechen durch den Kopf geht?
Die Sache ist, wir haben mit den anderen Studierenden, die dabei waren, immer zusammen in der gleichen Gruppe gearbeitet. Das heißt, für mich war da noch ein Spaßfaktor dabei, weil ich nette Leute dabei hatte und andere Leute kennengelernt habe, mich austauschen konnte. Und das hat riesig Spaß gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die einfach die Arbeit nehmen müssen, um zu überleben. Und das ist auch ein gewisses Privileg, was ich gerade habe. Ich wohne daheim und ich kann mich prinzipiell gerade in alle Richtungen orientieren. Durch diese Freiheit, die ich habe, durch Corona, durch diese viele Zeit. Und das ist ein großes Privileg, das ich habe, ganz persönlich, ja.
Stichwort Orientierung, nochmal eine neue Perspektive einnehmen. Du hast heute deinen ersten Tag in einem Tischlerpraktikum gehabt. Wie war's?
Auf jeden Fall schön. Also ein bisschen so, wie die romantisierte Vorstellung in mir drin war. Ich habe heute den ganzen Tag an der Bank gestanden und Holz bearbeitet.
Und das war das, worauf du eben gehofft hattest. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, ein Tischlerpraktikum zu machen und vor allem in der Kürze der Zeit auch eins zu finden?
Zum einen, ich bin gerade am Studieren im Bachelor, aber ich habe das schon im Gymnasium spannend gefunden, Tischlerei, Schreinerei. Also ich kann aus Holz schöne Sachen machen, mal so, weiß ich nicht, sehr romantisiert gesagt, meinetwegen. Und das ist auch so ein bisschen gerade, was ich suche, noch eine andere Perspektive. Denn wenn ich mit 22 fertig studiert bin, dann noch 2 Jahre Master mache und 24 bin, dann fühle ich mich, also keine Ahnung, das ist für mich eine komische Vorstellung. Ich fühle mich dann noch nicht fertig und gebildet und ausgebildet fürs Leben. Und da denke ich ernsthaft drüber nach, eine praktische Ausbildung zu machen, auch wenn das meinetwegen komisch wirkt nach dem Bachelorstudium hinten dran. Aber doch, das habe ich momentan gesucht. Und als ich dann gemerkt habe, dass es mit dem Spargelernten zu Ende geht, weil auch die Brigade von den Studenten aufgelöst wurde, weil es für einen Landwirt nicht gelohnt hat, habe ich halt gesagt, okay, ich bin daran interessiert, aber die Vorstellung in meinem Kopf von wegen aus Holz schöne Sachen machen, das klingt jetzt ein bisschen sehr schön. Ich muss mir mal angucken, wie das ist, so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Und da habe ich ein paar Tischlerbetriebe hier in der Region angerufen, habe gefragt, ist das möglich, mal ein Praktikum zu machen, eine Woche vorbeizuschauen, 2 Wochen. Und da habe ich zum Glück positive Antwort bekommen und bin jetzt erstmal direkt hier Fußweg 5 Meter direkt im Dorf beim Tischler.
Okay, und das Ganze wahrscheinlich unbezahlt, nehme ich an.
Das Ganze ist jetzt unbezahlt, natürlich, ja.
Bist du denn auch in jenseits von Holz und Spargel oder Diplomatie, was du ja eigentlich, du hättest ja eigentlich ein Praktikum in der Botschaft in Panama gemacht,
Richtig.
was ja zwei sich auf den ersten Blick sehr weit voneinander entfernte Bereiche sind. Bist du ein Typ, der gern neue Sachen ausprobiert?
Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ich bin da vielleicht, manche würden es vielleicht neugierig nennen, man kann es neugierig nennen, man kann es auch sehr ungeduldig nennen. Ich nenne mich selber gern ungeduldig, weil ich oft, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht so richtig weitergeht für mich, dass mir gerade irgendwie für mich gerade Stillstand ist so ein bisschen, dann habe ich oft eine gewisse Unruhe und dann probiere ich gerne neue Sachen aus. Und so war das jetzt auch. Das ging, wie gesagt, mit der Spargelernte ein bisschen zu Ende, weil der Landwirt die Studierenden dann doch nicht mehr halten wollte, weil es für ihn sich nicht gerechnet hat. Da habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht abwarten, bis die mir sagen, und das war's jetzt, sondern ich muss mir jetzt was suchen. Und da, wie ich vorhin meinte, das ist ein großes Privileg. Und das heißt, ich kann mich in die Richtung orientieren, die mich interessieren, die mir mal, ja, besonders aufgefallen sind.
Wir haben jetzt über drei Dinge gesprochen, letztlich, die dir irgendwie nahe sind, auch wenn Spargel natürlich, Spargelstechen eine harte körperliche Arbeit ist. Es war vergleichsweise einfach für dich da auch hinzukommen und den Job auch zu bekommen. Was würdest du sagen? Gibt es auch sowas, wo du sagst, nee, das ist mir zu sehr außerhalb meiner Blase, zu sehr außerhalb meiner Komfortzone, das mache ich nicht?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Berufsfelder, mit denen ich oder Tätigkeitsfelder, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Und da wäre ich auf jeden Fall erstmal sehr zurückhaltend, ob ich mich da jetzt reinstürzen würde. Aber Sachen, mit denen ich Kontakt hatte, ich habe auch Freunde aus der Schule, die jetzt mal einen Tischler gemacht haben, mit denen habe ich gesprochen und da den Austausch gehabt. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Kontakt, irgendwo einen Bezugspunkt dazu habe und ich dann schon vorher denke, boah, das ist eigentlich interessant, das müssen wir mal machen, und sich dann die Möglichkeit ergibt oder ich zumindest die Zeit sehe, das mal auszuprobieren, dann hält mich da eigentlich wenig von ab.
Sagt Leo. Er wollte eigentlich jetzt gerade in Panama sein, um in der deutschen Botschaft ein Praktikum zu machen. Stattdessen versucht er sich jetzt in der Tischlerei und macht da ein Praktikum, nachdem er aber vorher Spargel gestochen hat. Vielen Dank, Leo.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Dinge anders machen als sonst. Mal was Neues ausprobieren, vielleicht auch ein Stück weit improvisieren, ist ja so das Motto der vergangenen Wochen und ehrlicherweise auch das wahrscheinlich der kommenden Wochen und Monate, weil es gibt eben kein Drehbuch für diese Krise. Nicht wenige haben deswegen auch fett Stress von dem ganzen Neuen, was da so gerade auf sie hereinprasselt. Das muss aber nicht sein, sagt Leander Greitemann. Er ist Speaker, er ist Trainer und hat vor kurzem auch ein Buch veröffentlicht, in dem es darum geht, wie wir die Perspektive wechseln und dabei aber auch noch was mitnehmen für uns. Was Positives nämlich. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hallo Leander.
Hi, grüß dich.
Du hast selbst schon ganz viel Neues ausprobiert. Du bist professioneller Snowboarder, du warst auch mal Schauspieler, hast gemodelt, Musik gemacht. Wie kam es denn, dass du so häufig Neues ausprobiert hast?
Also ich glaube, ein Stück weit hat das auch mit Glück und genetischer Disposition zu tun, dass ich irgendwie relativ hohe Begeisterungsfähigkeit in mir habe und mich auch schnell für Neues begeistern kann. Wobei das auch so ein Henne-Ei-Thematik ist. Ich natürlich nicht genau sagen kann, was zuerst da war. Ob die Begeisterung durchs Probieren kam oder das Probieren durch die Begeisterung. Aber das war schon immer, hat mich mein Leben lang eigentlich begleitet und hat vermutlich auch ein bisschen was mit meiner Erziehung zu tun und wie ich groß geworden bin. Da verdanke ich sicherlich auch meinen Eltern ein bisschen was.
Ich wollte gerade sagen, die Gene alleine oder die werden es ja wahrscheinlich nicht sein, so, ne? Da müssen sich auch Möglichkeiten bieten. Die Möglichkeit, Snowboarder zu werden, kriegt jetzt auch nicht jeder.
Absolut, absolut. Ja, da bin ich auch sehr dankbar für die Einladung des Lebens, die da auch kamen, wenn man die nicht von alleine alles von sich aus erstmal anschieben muss, sondern wenn da auch ein bisschen was an einen herangetragen wird, dann hilft das ja auch manchmal.
Und du musst vor allem auch noch Ja sagen zu dem Neuen, was nicht jeder macht, sondern viele sind ja auch erstmal vorsichtig und sagen Nein. Warum wählst du dann das Ja?
Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass die Geschichte, die ich mir über etwas Neues erzähle, sich als nicht wahr herausgestellt hat. Also wir haben ja häufig so eine Erwartung, vor allem gegenüber dem Unbekannten. Oh, wer weiß, wie das werden wird. Wir können ja auch gar nicht wissen, wie es werden wird, weil wir haben es ja noch nie getan. Und ich folge dann eher der Philosophie, mal schauen. Ja? Also eher zu fragen, warum nicht, als warum sollte ich das jetzt tun? Und wir können ja dann immer noch, wenn wir feststellen, dass das Neue nichts für uns ist, wieder zum Alten zurückkehren. Aber so eigentlich richtig wissen, wie das Neue ist, was uns da erwartet, können wir erst, wenn wir es mal probiert haben, wenn wir dem eine Chance gegeben haben. Und so versuche ich im ersten Moment immer Neuem erstmal mit einer gewissen Offenheit zu begegnen.
Mhm. Woher kommt diese Sicherheit, dass du ja auch zum Alten wieder zurückgehen kannst? Das muss man ja auch erstmal feststellen, ne?
Richtig, richtig, ja. In den meisten Situationen, vor allem in der Lebensrealität, in der wir uns hier so bewegen, haben wir eigentlich fast immer eine Wahl zu tun, was wir tun wollen oder zumindest mal anzustoßen, was wir tun wollen. Wir sind wenig jetzt durch wirklich große äußere Zwänge eingeschränkt, sondern die größten einschränkenden Faktoren, das ist zumindest meine Erfahrung und auch die der Teilnehmer meiner Workshops und Vorträge, ist eher so dieser kleine Ego-Fuzzi, wie ich den manchmal nenne, so die Stimme in unserem Kopf, die uns warnen will vor den Gefahren und was da alles passieren kann. Und wenn ich das mal gemacht habe und dann wird Fürchterliches passieren. Da ist aber meistens mehr in unserem Kopf als in tatsächlichen äußeren Zwängen oder Bedrohungen.
Mhm. Glaubst du, das gilt tatsächlich für, also jetzt hast du gesagt, wir alle? Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht in einem finanziell benachteiligteren Umfeld als du aufgewachsen sind oder auch ich möglicherweise, dass die weniger risikofreudig sind oder offen für Neues, weil die erstmal schauen müssen, dass irgendwie was auf dem Tisch steht zu essen und zu trinken.
Absolut, klar. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Voraussetzungen und verschiedene Hintergründe, verschiedene Erfahrungen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, so vor allem wie wir hier in Deutschland leben, weltweit gesehen ja echt privilegiert, mit einem echt guten, auch sozialen Netz, wo wir eigentlich fast immer aufgefangen werden. Und da haben wir doch viel mehr Spielraum zum Experimentieren, als wir uns dann häufig zutrauen.
Ich glaube, es gibt da schon Leute, wo das gar keine Rolle spielt in deren Leben, ne? Sowas zu experimentieren, einfach aus bestimmten Gründen. Aber nehmen wir mal Leute, die theoretisch die Möglichkeit hätten und die das trotzdem nicht machen. Was entgeht denen, wenn die nicht, so wie du sagen, ja, warum nicht, sondern wenn die sagen, oh nee, lieber nicht?
Meine Hypothese wäre, dass uns darüber ganz viel Lebensfreude auch verloren geht. Also, dass wir, wenn wir wirklich immer in diesen Routinen des Alltags oder nennen wir es in der Komfortzone bleiben, die ja auch was total Schönes und Wichtiges haben. Ja? Es geht ja nicht darum, immer nur verrückte Sachen zu machen. Es ist ja total gut, eine gewisse Sicherheit in seinem Leben zu haben. Aber wenn wir wirklich dieses Neugierige, dieses Spielerische komplett verlieren, dann wird unser Leben schnell zu so einem grauen Alltag und wir verpassen auch ganz viele Dinge in diesem Leben, die uns vielleicht total viel mit Begeisterung, Freude erfüllen würden oder die vielleicht auch diesen Planeten zu einem besseren Ort machen, weil wir vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Respekt davor haben, was passieren würde, wenn wir mal was Neues wagen, Angst davor haben, das Gesicht zu verlieren, was könnten die Leute über mich denken, wenn ich das jetzt probiere, die kennen mich doch so gar nicht. Und so verpassen wir dann über die Hochrechnungen häufig, ja, jede Menge Erfüllung, Freude und neue Begegnungen.
Lass uns mal ein bisschen hands-on auf die ganze Geschichte schauen und mal ein bisschen sozusagen Schritt für Schritt durchgehen, wie man von einem Verzagten zu einem etwas nach vorne schauenden Menschen vielleicht werden kann, indem man einfach Neues ausprobiert. Was ist das Wichtigste aus deiner Sicht, um mal eine andere Perspektive einzunehmen?
Im ersten Schritt würde ich sagen, kommt immer erstmal das Bewusstwerden, dass die Art, wie ich gerade drauf schaue, nur eine von vielen Arten ist, das zu sehen. Ja, also dass wir unser Sichtwinkel, unsere Perspektive ist immer hochgradig subjektiv. So wie wir eine Situation bewerten, so würde vielleicht selbst gute Freunde von uns würden das komplett anders sehen. Und wenn man dann nochmal aus der Bubble rausgeht, dann haben die Menschen sowieso einen komplett anderen
Blick auf die Situation. Also der erste Schritt ist immer das Bewusstmachen, so wie ich das gerade sehe, die Situation mit allen Risiken und Vorteilen, ist hochgradig meine Perspektive und man kann das auch anders betrachten und vielleicht nicht so düster sehen, sondern auch was optimistischer sehen. Mhm. Das sieht man ja gerade in der Corona-Zeit auch ganz gut. Bei all den Bedrohungen, Anforderungen, ja, der ganzen auch persönlichen Schicksalen, die da gerade passieren, sieht man Menschen, die sich in der exakt gleichen Lage befinden, also die gleichen äußeren Umstände haben, aber eine völlig andere Umgangsweise damit.
Mhm. Also sollte man sich mit dem Umfeld oder auch mit anderen Leuten einfach mal abgleichen und mal gucken, wie gucken die auf die Umstände, in denen man sich gerade befindet.
Genau, also der Austausch mit anderen ist extrem hilfreich, um auch mal eine andere Perspektive zu bekommen. Und da lohnt sich auch der Austausch mit Menschen, die vielleicht nicht immer alles ganz genauso sehen wie ich. Und dann aber durchs Experimentieren und Probieren mal schauen, ob vielleicht auch eine andere Sichtweise auch wahr ist. Ja, und das finde ich meistens eben wieder nur durchs Tun und durchs Probieren heraus, ob eben, wenn ich etwas komplett anders angehe oder eine Situation anders bewerte, ob das nicht auch für mich stimmen könnte.
Das ist ja sozusagen ein Grundproblem, was uns ja immer wieder beschäftigt, sozusagen dass die Filterbubble, in der man sich bewegt, die einem es ein bisschen unmöglich macht, andere Dinge wahrzunehmen, auch wenn sie vielleicht direkt vor einem liegen.
Ja.
Wenn man denn merkt, dass man so ein Typ Mensch ist, der einfach so sehr zögerlich ist, und kann man irgendwie, keine Ahnung, den Geist trainieren? Kann man sich irgendwie sozusagen ein bisschen erden durch spezielle Übungen? Oder gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
Ja, also.
Nämlich?
Ja, Punkt, das war's. Ciao.
Danke, schönes Gespräch.
Also ein Hauptproblem ist ja, wenn ich mir Angst mache und ich weiß eigentlich, dass es keine Bedrohung gibt, dann ist das Hauptproblem sind ja meine Gedanken, also meine negativen, meine ängstlichen Gedanken über die Situation. Häufig können wir das ja auch beobachten. Das heißt, ein größeres Problem ist eigentlich immer unsere Gedanken über die Dinge, man kann auch sagen unsere Geschichte über die Dinge, als das Ding an sich. Und seine Gedanken beobachten und wieder ziehen zu lassen, urteilsfrei, das lernt man zum Beispiel in so einer Achtsamkeits- oder Mindfulness-Meditation, wo man sich mal ein paar Minuten bis zu einer halben Stunde oder länger, je nach Übungsgrad, hinsetzt, nur den Fokus auf seinem Atem legt und feststellt, wie immer wieder Gedanken kommen und das auch vollkommen in Ordnung ist, sie dann aber auch wieder ziehen lässt. Und das hilft dann manchmal in so einer Situation, wenn man merkt, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne was machen, aber da kommen diese Gedanken, und dann einfach sich zu fokussieren auf das, was ist jetzt gerade im Moment mein Problem, und festzustellen, dass es nur die Gedanken, die Hochrechnungen sind, die mir gerade das Problem bereiten und nicht die Situation, die vor mir liegt.
Mhm.
Und wenn ich das öfter mache, das zeigen auch viele Studien, die Leute, die viel Mindfulness-Meditation betreiben, untersucht haben, gelingt es mir tendenziell mehr präsent im Moment zu sein und mich nicht so sehr in diesen Gedanken, vor allem diesen düsteren Gedanken, zu verlieren.
Jetzt haben wir gerade alle ganz ähnliche Erfahrungen, meint man jedenfalls. Wir probieren alle viel Neues aus, Alltag verändert sich. Wie kann man das mitnehmen in die Nach-Corona-Zeit, also das, was positiv ist jetzt gerade?
Da würde ich sagen, erster Schritt wieder ist das Bewusstmachen, also wirklich das wahrzunehmen auch und das nicht einfach so vorbeileben zu lassen, sondern festzustellen, wow, dieses Joggen, dieses Spazierengehen, dieses Musikmachen, was auch immer ich mir jetzt gerade angewöhnt habe in dieser Zeit, das tut mir ja richtig gut. Und das möchte ich richtig kultivieren und sich dann auch jetzt schon zu überlegen, wenn ich vielleicht wieder in meinen alten Arbeitsrhythmus zurückkomme, wo ich ins Büro fahre, wo sind da die Freiräume, die ich mir nehmen kann, um die Dinge auch mitzunehmen und die Sachen, die mir gut gefallen, dass die dann auch einen Platz haben.
Das sagt Leander Greitemann, Autor, Speaker und Trainer. Mehr seiner Tipps zum erfolgreichen Perspektivwechsel gibt's im Buch Unfog Your Mind. Und mehr Podcasts wie diesen gibt's in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Da kriegt ihr die neueste ab 21 natürlich immer als erste. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.